Genau, wir haben unsere Redaktionskonferenz und da darf jeder ein Thema vorstellen. Und dann wird es diskutiert, es werden Fragen gestellt, Rückfragen an den Autor, die Autorin. Und dann wird am Ende abgestimmt. Wir haben da noch so die Sonderregelung, dass alle die Augen schließen müssen, um sich von den anderen nicht beeinflussen zu lassen.
HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Eine neue Podcast-Folge des Hamburg Media School Podcasts. Und heute haben wir Lara Malberger zu Gast. Und Lara Malberger arbeitet bei Perspective Daily als Redakteurin. Und bei Perspective Daily als Redakteurin zu arbeiten, ist ganz schön anders, als beim Spiegel, beim Handelsblatt oder bei der Zeit zu arbeiten. Bei Perspective Daily machen sie nämlich konstruktiven Journalismus. Was das genau bedeutet, das hat Lara mir im Gespräch erklärt. Und außerdem reden wir noch über ihr Journalismusstudium und was mehr Sinn macht, Journalismus studieren oder ein spezifisches Fach wie Soziologie oder Geschichte studieren, sodass man dann darüber als Journalist schreiben kann. Ich glaube, es ist eine spannende Folge geworden und gerade das Thema konstruktiver Journalismus ist super wichtig und viele Medienhäuser werden auch in Zukunft darüber nachdenken, wie sie diese Art von Journalismus in ihre Arbeit mit einbinden können. Und deshalb wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge mit Lara Malberger. Meine erste Frage an dich wäre, wann hast du dir denn zum ersten Mal gedacht, ach, Journalistin als Beruf, vielleicht wäre das etwas für mich?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ist mein erster Podcast. Ich bin schon ganz gespannt. Und Journalistin als Beruf. Also tatsächlich habe ich das, glaube ich, das erste Mal so in der 10. Klasse gedacht, als ich noch zur Schule gegangen bin. Und die Frage war, wo ich mein Praktikum mache. Und irgendwie bin ich dann da bei der Lokalzeitung gelandet und habe so das erste Mal ausprobiert und also so ganz klassisch irgendwie und fand's schon damals dann ziemlich cool.
Und das war dann auch der Grund, warum du dann dich entschieden hast, in Dortmund Wissenschaftsjournalismus zu studieren, also weil dir das Praktikum so gut gefallen hat?
Schon auch. Also ich habe dann dieses Praktikum gemacht. Das war dann ja noch ein paar Jahre hin, bis ich mein Studium angefangen habe und habe dann auch als freie Mitarbeiterin da mitgearbeitet, so neben der Schule. Und war dann so bei uns in der Stufe schon so die rasende Reporterin. Sagen wir, ganz cool. Und ich habe dann aber tatsächlich ein bisschen überlegt, weil schon damals hieß es immer, oh ja, Journalist. Und das haben mir tatsächlich auch die Leute in der Lokalredaktion gesagt. So, ja, überleg dir das gut, das ist schon schwierig. Und Zeitungen haben es ja auch schwer. Und da habe ich wirklich so überlegt, ob ich es wirklich machen soll. Aber ich hatte halt schon Spaß daran und habe mich aber auch gleichzeitig für Naturwissenschaften irgendwie interessiert, so in der Schule. Und irgendwie bin ich dann so bei meiner Recherche, was könnte ich studieren, auf diesen Studiengang Wissenschaftsjournalismus gestoßen und habe mich dann da beworben, weil ich es irgendwie so eine ganz coole Kombination fand, die so meine beiden Interessen zusammenbringen. Und dann hatte ich mich da erst beworben, aber ich habe gar nicht da direkt einen Platz gekriegt. Also ich stand da erstmal auf der Warteliste und hatte mich dann auch schon für ein anderes Studium eingeschrieben oder beworben oder so. Und dann bin ich nachgerückt und dann stand ich halt nochmal so vor der Entscheidung, ah, soll ich es jetzt machen? Und dann habe ich mich aber dafür entschieden, weil ich mich auch irgendwie total gefreut habe, dass ich doch noch nachgerückt bin. Das ist auch ein ziemlich kleiner Studiengang da in Dortmund. Und ja, so bin ich dann da gelandet und hab's bis jetzt auch nicht bereut eigentlich.
Also hat sich gelohnt, deinen Instinkten zu folgen, auch wenn andere gesagt haben, ist vielleicht eine schwierige Branche, aber weil du es unbedingt machen wolltest, sollte man es auch machen. War das denn dann genau richtig auch für dich, dass du schon früh getestet hast, auch in einer Redaktion, liegt mir das journalistische Handwerk? Also würdest du das jetzt auch anderen empfehlen, die sich dafür interessieren, dass man, so wie es ja auch viele im Journalismus, glaube ich, machen, einfach mal in einer Lokalredaktion ein Praktikum macht und das testet?
Ja, ich glaube schon, dass sich das lohnt. Das war natürlich jetzt auch ganz anders als die Sachen, die ich dann später noch gemacht habe. Aber ich glaube, um so einen ersten Einblick zu kriegen und einfach auch mal selber was zu schreiben und zu gucken, okay, macht mir das überhaupt Spaß? Macht mir das Spaß, mich mit Leuten zu unterhalten, die ich nicht kenne? So, dafür war es auf jeden Fall gut. Ich glaube, das ist ja bei den meisten Berufen so, wenn man es mal ausprobiert hat, merkt man irgendwie, okay, kann ich mir das vorstellen oder ist das gar nichts für mich? Also das hat sich schon echt gelohnt.
Da das Handwerk zu lernen, ist wahrscheinlich auch wichtig, oder? Also das grundlegende Handwerk Journalismus ist ja ähnlich, egal ob du jetzt in einer Lokalredaktion arbeitest oder in anderen größeren Redaktionen dann später.
Ja, voll. Also in der Lokalredaktion, muss ich schon sagen, ist natürlich alles ein bisschen, ja, vielleicht teilweise ein bisschen weniger sorgfältig, zumindest damals, als ich da angefangen habe. Da werden die Texte auch teilweise viel schneller geschrieben. Okay, in der Nachrichtenredaktion ist das dann vielleicht auch so. Jetzt bin ich so ein bisschen in einem anderen Bereich unterwegs, aber das so, um grundsätzlich mal das Schreiben auszuprobieren und zu gucken, okay, wie stellt man irgendwie so eine Anfrage, wie interviewt man jemanden, dafür war es auf jeden Fall gut. Und das Handwerkszeug lernt man dann aber, glaube ich, wirklich so im Laufe der Zeit. Und das haben die auch in meinem Bachelorstudium, wurde uns das auch so am Anfang gesagt, hey, das kann man alles lernen. Also es ist vielleicht ein bisschen Talent dabei, aber gar nicht so viel, wie jetzt viele Leute denken. Also man kann sich da auch reinarbeiten und das lernen. Also es ist halt ein ganz normales Handwerk irgendwie.
Und wie ging es dann nach dem Bachelorstudiengang für dich weiter?
Der Bachelorstudiengang in Dortmund, der hat so eine kleine Besonderheit, würde ich sagen. Da gehört ein Volontariat zu. Also es gibt so ein paar Partner. Man muss sich da dann ganz normal bewerben. Genau, für ein Volontariat bei den Medienpartnern der Uni. Und hat dann aber, glaube ich, schon immerhin die Garantie, dass die Bewerbung überhaupt angeschaut wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch so einfach ist, wenn man jetzt einfach seine Bewerbung an irgendeine Redaktion schickt. Genau, und darüber, wir hatten da auch echt ganz coole Partner. Also da war zum Beispiel der WDR dabei, aber auch Zeit Online, wo ich mich dann beworben habe und dann auch letztendlich mein Volontariat absolviert habe. Also bin ich quasi nach dem wissenschaftlichen Teil des Studiums und nachdem ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, zu Zeit Online gegangen und habe da mein Volontariat gemacht. Und das ist dann der kleine Unterschied. Also normalerweise geht so ein Volontariat 2 Jahre und also in Kombination mit diesem Studium war es dann 1 Jahr lang. Also ich war dann 1 Jahr bei Zeit Online in der Wissensredaktion, zwischendurch auch 2 Monate bei der Zeit im Wissen in Hamburg. Und ich glaube, da habe ich auch wirklich so das meiste gelernt, würde ich sagen, im Nachhinein betrachtet.
Was kann man denn in einem Volontariat lernen, was man nicht an der Uni lernen kann?
Vor allem die praktische Arbeit. Also die Uni Dortmund ist auch schon relativ praktisch ausgerichtet. Da gibt es zum Beispiel so ein Studentenmagazin, Studentenradio und so weiter. Also da kann man sich schon echt gut ausprobieren. Das war auch, glaube ich, ziemlich gut. Aber dieses Tagesgeschäft, was es wirklich heißt, unter diesem Zeitdruck und ja anderen Einflüssen aus der Redaktion und was weiß ich, Texte zu schreiben und Artikel zu produzieren, das lernt man, glaube ich, dann erst, wenn man es wirklich macht. Und das war auch schon, obwohl ich ja schon vorher ein bisschen Erfahrung durch die Lokalredaktion und dieses Studentenmagazin und so hatte, wurde man da schon so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Und ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube, das war jetzt auch kein richtiges Volontariatsprogramm mit Weiterbildung und sowas. Das war dann quasi der Teil, der vorher an der Uni stattgefunden hat. Also es war wirklich schon so mitarbeiten und selber Sachen produzieren. Das, ja.
Hast du da so ein Beispiel, wo du in einem Moment dachtest, Boah, jetzt bin ich aber ganz schön ins kalte Wasser geschmissen. Was soll ich jetzt machen?
Schon, als ich so meinen ersten Artikel dann veröffentlicht habe und Zeit Online, es ist zwar jetzt schon ein paar Jahre her, aber hat da auch schon ziemlich Reichweite und dann kommen natürlich richtig viele Kommentare rein. So, und dann kommentieren irgendwelche Leute unter deinen Artikel, das und das, wie kannst du sowas schreiben? Also es war jetzt kein krasser Artikel, es ging irgendwie um, es ging darum, dass Pluto kein Planet mehr sein sollte. Also es war eigentlich nur so eine Wissenschaftsmeldung. Und aber trotzdem habe ich mich da im ersten Moment ziemlich überfordert gefühlt und dachte so, oh mein Gott, warum?
Also was habe ich da geschrieben? Auf dich zukommen.
Ja, wirklich. Ja, aber das war eigentlich dann, also ich habe mich da jetzt nicht so alleine mitgefühlt. Aber das war auf jeden Fall was, was ich halt vorher noch nicht so kannte, also jetzt sei es in der Lokalredaktion oder beim Studentenmagazin, dass man so eine direkte Rückmeldung zu dem kriegt, was man geschrieben hat und nicht nur so von ein, zwei Personen, sondern irgendwie von 50 Leuten, die jetzt, so wie das Internet halt ist, dann auch nicht unbedingt super nett sind, was ja vielleicht auch in gewissen Punkten, ich meine, heute würde ich wahrscheinlich auch einiges anders schreiben, aber es war halt so mein erster Artikel und dann stellt man natürlich so alles in Frage, also ich zumindest. Ja, also das war schon so ein Moment, aber da gewöhnt man sich, also ich habe mich dann auch relativ schnell irgendwie daran gewöhnt.
Gehst du heute anders dann mit so Rückmeldungen, Kommentaren um? Und was für eine Rolle spielt das in deiner Arbeit? Also denkst du schon bei dem Schreiben von Artikeln daran, wie könnte das ankommen?
Ich glaube, so unterbewusst kann ich mich da bestimmt nicht komplett von losmachen. Aber ich glaube, im Gegensatz zu damals weiß ich heute, okay, was ich schreibe, ist gut recherchiert. Ich meine, damals habe ich es auch schon recherchiert, aber heute bin ich irgendwie, glaube ich, ein bisschen selbstbewusster geworden und weiß, okay, das hat jetzt Hand und Fuß. Und oft weiß ich auch, wenn jemand jetzt was schreibt, wie, also, was da dran ist und was eben nicht. Also, jetzt, ich habe ziemlich viel jetzt in letzter Zeit auch zu Corona geschrieben. Da war es super anstrengend, auch mit den Kommentaren. Es stresst mich auf jeden Fall nicht mehr so wie am Anfang. Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
Du bist jetzt ja Journalistin geworden über einen, ich sag mal, relativ klassischen Weg, Studium und Volontariat. Ist das heutzutage immer noch so der Königsweg, wenn man in den Journalismus will? Oder gibt es da auch andere Wege, die möglich sind?
Also, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das der Königsweg ist. Und ich glaube, es war auch, als ich das gemacht habe, auch nicht unbedingt der Königsweg. Es gibt da, glaube ich, schon immer verschiedene Meinungen zu. Die einen sagen, ja, dieses Journalismusstudium, das braucht ja kein Mensch. Und das war auch damals schon so. Die sagen, okay, also, ja, ich glaube, da gehen die Meinungen einfach auseinander. Man kann natürlich genauso gut ein Fach studieren und sich irgendwie Praxiserfahrungen sammeln. Was ich daran halt schwierig finde, und das war für mich jetzt der Vorteil, wenn du in den Journalismus willst, dann musst du gefühlt dann 10 unbezahlte Praktika machen. Und das hätte ich halt, also ich weiß nicht, das ist natürlich auch schwierig, sich das zu finanzieren und so weiter. Da gibt es bestimmt Wege, aber für mich war das so auf jeden Fall der bessere Weg, weil ich habe dieses Schülerpraktikum gemacht und dann das Volontariat gemacht, wo ich dann auch schon für bezahlt wurde. Wenn auch nicht sehr gut, aber halt so, dass ich davon leben konnte zu der Zeit. Und deshalb war es für mich, glaube ich, voll der gute Weg, auch da reinzukommen. Ich glaube, es ist halt total wichtig, dass man diese Praxiserfahrung sammelt. Wie man das dann macht, kann man, glaube ich, gucken. Für mich war es ein guter Weg. Aber nicht, glaube ich, nicht der Königsweg für jeden. Wenn man Fachstudium absolviert, hat man natürlich ein noch größeres Fachwissen. Ich hatte jetzt diesen wissenschaftlichen Anteil, also ich kenne mich schon mit Naturwissenschaften so ein bisschen besser aus, aber ich bin da jetzt nicht so super tief drin, als wenn ich jetzt Medizin studiert hätte oder Chemie oder, ne, was weiß ich. Also, und natürlich, wenn man ein Fach studiert, hat man auch immer noch andere Optionen. Ich habe mich dann ja schon sehr festgelegt auf den Journalismus, was ich jetzt im Nachhinein auch nicht bereue, aber es ist dann auch schon ein kleines Risiko, falls man irgendwann feststellt, okay, ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich.
Und in deinem Volontariat bei Zeit Online hast du dann ja auch die Liebe fürs Schreiben für Kinder entdeckt. Und hast unter anderem ja auch für das Zeit-Leo-Magazin, also das Kindermagazin von der Zeit, geschrieben. Warum schreibst du denn so gerne für Kindersachen? Oder hast du gerne für Kindersachen geschrieben?
Dieses Schreiben für Kinder, also für mich ist es halt so, gerade für diese Wissen, in diesem wissenschaftlichen Bereich macht mir das total viel Spaß, weil du halt Sachen von Grund auf erklärst. Und wenn du es für Kinder erklären willst, dann musst du es halt auch erstmal richtig verstehen. Und ich glaube, durch dieses Schreiben für Kinder lernt man auch ganz viel darüber, wie man für Erwachsene schreiben kann, weil die wissen ja auch nicht alles. Und ja, mir macht es aber auch total Spaß, irgendwie aus so einer anderen Perspektive zu betrachten und mich zu fragen, okay, wenn ich jetzt wirklich noch gar nichts darüber weiß und das komplett neu für mich ist, wie würde ich das verstehen und wie kann ich es irgendwie amüsant aufschreiben, aber halt so, dass das jeder versteht und dass das auch ein Kind versteht. Und das hat mir total viel Spaß gemacht, macht mir auch immer noch Spaß. Ich glaube auch, dass es mir immer noch hilft bei meinen Artikeln auch für Erwachsene, dass ich das mal gemacht habe. Und nicht zu vergessen, was ich super cool fand, waren immer die grafische Gestaltung. Weil bin ich auch immer noch großer Fan vom Zeit-Leo-Magazin. Ich finde es einfach super schön gestaltet und das hat auch mega Spaß gemacht, das so diese Grafiken mitzuentwickeln und so und zu überlegen, okay, wie kann man das jetzt so cool darstellen, dass es einfach schön ist und Kindern gefällt.
Wie funktioniert das dann? Arbeitet dann immer ein Grafiker oder eine Grafikerin und ein Journalist und eine Journalistin an einem Artikel und man überlegt das dann zusammen oder hast du selbst auch Grafiken erstellt?
Nee, schon mit einem Grafiker zusammen. Also die haben sich dann meistens, es war ja so eine Zusammenarbeit, also manchmal haben die sich überlegt, wie kann man das gut darstellen, dann konnte man aber auch seine eigenen Ideen mit einbringen. Oder man hat schon so eine grobe Idee und da waren dann auch ganz oft so ganz coole Illustratoren und Illustratorinnen dabei. Das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht.
Und nach deinem Volontariat bei Zeit Online, wie ging es danach für dich weiter?
Danach habe ich dann erstmal eine Weile freiberuflich gearbeitet. Ich habe dann auch bei Zeit Leo, die haben da so ein Sonderheft rausgebracht, da habe ich dann mitgearbeitet in der Redaktion. Dann habe ich noch eine Elternzeitvertretung gemacht bei der Zeit Leo-Seite, die in der Zeit ist. Und zwischendurch habe ich ganz viele Texte geschrieben, hauptsächlich für Zeit Online, aber dann auch immer mehr auch für andere Medien.
Und waren die Texte dann hauptsächlich über Wissenschaftsthemen?
Ja, genau. Also da habe ich mich schon spezialisiert und ich glaube, das war auch gut und wichtig, dass ich das gemacht habe. Und es ist halt auch einfach ein Thema, das mich super interessiert und das, für das ich auch nach wie vor brenne. Ich habe, aber im Wissenschaftsbereich war ich da jetzt nicht so super festgelegt. Also ich habe Gesundheitsthemen gemacht, aber auch mal Klimathemen. Für Zeit Leo habe ich auch viel über so Tiere und Naturschutz geschrieben. Genau. Dann habe ich auch irgendwann noch angefangen, einen Newsletter zu betreuen bei der Zeit, redaktionell den Schüler-Newsletter. Das machen die jetzt mittlerweile intern, aber genau, das habe ich eine ganze Weile gemacht. Und
was gab es da für Inhalte?
Das war so ein Projekt mit Schülern, einem Schüler und einer Schülerin zusammen und die haben immer so ihre Artikel der Woche vorgestellt und dann immer noch so einen kleinen Einleitungstext geschrieben und das haben wir dann so zusammen erarbeitet sozusagen. Also die haben immer was geschrieben, dann haben wir es redigiert. So. Genau. Also da ging es dann um Artikel, die auch auf Zeit Online erschienen sind.
Und nach deiner Zeit dann als freie Journalistin, nach deinem Volontariat, hast du dann an der Hamburg Media School noch einen Master gemacht, richtig?
Genau, es war eigentlich war es so, ich wollte noch einen Master machen und habe mich nach dem Bachelor im Wissenschaftsjournalismus auch in den Master eingeschrieben. Dann hat sich das aber irgendwie so gut entwickelt mit dieser freien Arbeit und das wollte ich halt auch nicht aufgeben. Der Master war aber ein Vollzeitstudiengang, also das habe ich irgendwie dann nicht so gut unter einen Hut bekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, also das war mir dann auch zu theoretisch, zu wissenschaftlich ausgerichtet. Und dann habe ich überlegt, okay, was gibt es noch für Optionen? Also wie kann ich irgendwie diese freie Arbeit, die ich nicht aufgeben möchte, und einen Masterabschluss, wo ich vielleicht noch was Neues dazu lerne, kombinieren? Und irgendwie bin ich dann ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie, auf die HMS gekommen und habe diesen Masterstudiengang Digital Journalism entdeckt. Und glücklicherweise habe ich dann auch entdeckt, dass es da so ein Stipendienprogramm gibt. Und dann dachte ich, okay, komm, ich versuch's einfach mal. Das Gute daran war für mich halt, dass der Studiengang berufsbegleitend ausgelegt war und ich das dann ganz gut kombinieren konnte. Ja, dann habe ich mich da um dieses Stipendium beworben und es hat glücklicherweise geklappt. Und ja, so bin ich dann an der HMS gelandet. Das war dann so ein Jahr nach meinem Bachelorabschluss, glaube ich. Also ich habe dann ein Jahr quasi nur gearbeitet und dann war ich an der HMS.
Kannst du noch einmal erzählen, in dem Master Digitaler Journalismus ganz grob, welche Inhalte es da gibt? Also es ist ja ein besonderer Titel, Digitaler Journalismus. Da hattest du ja dann bestimmt noch mal andere Themenschwerpunkte als jetzt in deinem Bachelorstudiengang, oder?
Was ich halt besonders cool daran fand, es ging halt auch darum, wie man Innovationen und Ideen und auch Ideen für ein Startup zum Beispiel entwickelt und weiterentwickelt und das dann halt auch ja so entwickeln kann, dass es funktioniert und worauf es da ankommt, worauf es bei so einem Geschäftsmodell ankommt. Also nicht nur, es war halt nicht nur dieses Inhaltliche, sondern auch so, wie funktioniert digitaler Journalismus? Und das fand ich mega interessant. Und was ich halt auch gut fand, war, es gab viele Dozenten und Dozentinnen, die auch von verschiedenen Medien kamen und auch praktisch berichtet haben, wie es da läuft, woran die arbeiten, was so passiert im Journalismus. Und ja, das, also für mich war das so relativ nah an der Praxis und das fand ich dann auch super wertvoll.
Gibt es besondere Momente oder Highlights, an die du dich noch gerne zurückerinnerst während der Studienzeit?
Ja, da war natürlich unser Trip nach Israel. Das fand ich ziemlich cool und ist mir auch in sehr guter Erinnerung geblieben. Also wir waren halt in Israel mit dem ganzen Studiengang und haben uns da angeguckt, wie Startups da arbeiten. Genau. Und was das eigentlich für ein besonderer Standpunkt ist, auch für Startups. Das fand ich super interessant. Und sonst, was ich auch, also wovon ich jetzt auch noch profitiere, nee, das hört sich blöd an, aber die Leute, die man da kennengelernt hat. Also dadurch, ja, hat man auch noch mal andere Einblicke gekriegt in ein bisschen, also es waren ja auch alle irgendwie schon im Beruf und es war super interessant zu sehen, was andere Leute so machen. Und da haben sich auch Freundschaften entwickelt, die nach wie vor halten. Also das war auf jeden Fall richtig cool.
War das dann der Trip nach Israel für dich auch ein Grund, wo du die Startups gesehen hast, später dann nach dem Master bei einem, ich sage jetzt mal Medien-Startup, nämlich bei Perspective Daily anzufangen? Also hast du da Feuer gefangen für die Startup-Szene und wusstest du dann so, wenn ich mich jetzt umschaue nach dem Studium, nach dem Master, möchte ich gerne da arbeiten?
Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber es kann natürlich schon sein, dass der Studiengang so eine kleine Gehirnwäsche war, weil man so viel über Startups und die Startup-Szene geredet hat und da auch so coole Leute getroffen hat, also jetzt nicht nur auf dem Trip nach Israel, auch in den Seminaren und so weiter. Vielleicht hat mich das unterbewusst wirklich so ein bisschen beeinflusst. Kann schon gut sein. Also es war halt so, ich habe nach dem Studium dann überlegt, ob ich jetzt dieses freiberufliche Arbeiten noch weiter ausbaue. Ich war dann auch so gegen Ende des Studiums noch, habe ich bei in der Quarks Online-Redaktion so ein bisschen angefangen und hätte das auch weitermachen können. Aber ich habe mir dann überlegt, okay, irgendwie würde ich auch noch mal gerne in einer festen Redaktion, in einem festen Team arbeiten und nicht immer so verschiedene Projekte haben. Und ich bin ganz durch Zufall auf diese Stellenausschreibung gestoßen und habe das dann gelesen und es hat einfach so richtig gut gepasst. Und ich glaube, ein Faktor war auf jeden Fall, dass es halt nicht so, also es ist ja immer noch für ein Medienunternehmen relativ jung. Ich glaube, man kann es, glaube ich, auch schon noch als Startup bezeichnen, auch wenn es das jetzt schon ein paar Jahre gibt. Und ich hatte halt wirklich das Gefühl auch in den Gesprächen, dass man da mitgestalten kann. Und ich glaube, das war auch schon was, was ich so aus dem Studium so mitgenommen habe, dass ich da auch Bock drauf habe.
Du bist jetzt ja bei Perspective Daily immer noch. Kannst du vielleicht einmal erzählen, was Perspective Daily macht?
Ja, Perspective Daily macht konstruktiven Journalismus. Das heißt, unser Ansatz ist, dass wir nicht nur Probleme darstellen oder sagen, okay, hier ist jetzt das und das Schlimme passiert, sondern wir gucken immer einen Schritt weiter. Also wir wollen halt auch darstellen, welche Perspektiven gibt es, welche Lösungsansätze, wer arbeitet daran, genau, das irgendwie besser zu machen. Und was ich halt auch cool fand, ich habe halt gemerkt, auch im Laufe der Zeit, so Nachrichtenjournalismus, das ist gar nichts für mich. Ich bin halt wirklich schon eher in diesem Wissenschaftsbereich. Ich brauche das irgendwie, dass ich tief recherchieren kann und Zeit habe, um Texte zu schreiben. Und wir haben halt jeden Tag einen Artikel, also keine Nachrichten-Ticker oder so, sondern immer einen Artikel, der etwas tiefer geht, wo Hintergründe erklärt werden und eben auch diese Lösungen und Lösungsansätze. Das heißt nicht, dass wir, also das wird manchmal so ein bisschen missverstanden, dass konstruktiver Journalismus heißt, okay, hier wird nur das Positive berichtet und das Negative wird ausgeblendet. Nein, darum geht's nicht. Es werden schon Probleme benannt, es wird halt nur eben auch geguckt, oder wir gucken dann, wie kann es weitergehen. Also wir wollen jetzt unsere Leser und Leserinnen nicht mit dem Problem alleine lassen und sagen, ja, hier, guckt mal, was ihr damit macht, sondern eben schauen, okay, wie geht's weiter?
Und warum glaubst du, dass konstruktiver Journalismus heutzutage wichtig ist? Oder warum ist das für dich persönlich wichtig, so einen Journalismus zu machen?
Ich habe während meiner Arbeit dann gemerkt, dass mir das eigentlich auch schon immer wichtig war. Also, dass ich nicht nur sagen möchte, okay, was läuft schief, sondern eben auch weitergucken möchte. Und ich glaube nicht, das ist ja auch belegt, dass Menschen, die nur von negativen Nachrichten umgeben sind, eher dazu neigen, sich ganz abzuwenden. Die wollen dann gar nichts mehr lesen, die blenden das aus. Und das ist natürlich auch nicht die Lösung. Und ich glaube, dass es gerade jetzt ist, es gibt ja gerade einen Riesenhaufen an Problemen, dass es jetzt gerade wichtig ist, auch zu zeigen, okay, es ist zwar viel Scheiße, aber es gibt auch viele Menschen, die daran arbeiten, das irgendwie zu lösen, und es gibt Lösungsansätze für die meisten Dinge. Und ich persönlich glaube, dass es total wichtig ist, und ja, deshalb mache ich das, und ich mache es auch sehr gerne bis heute.
Hast du da Einblicke, wie eure Leserschaft aussieht? Du hast gesagt, Menschen, die dann sich komplett von den etablierten Medien abwenden, weil es nur noch negativ ist. Sind das dann auch Menschen, die ihr gerade erreicht und dann zu euch holt als LeserInnen? Oder sind das auch Menschen, die sagen, ich lese trotzdem noch den Spiegel und die Zeit und lese gleichzeitig aber auch eure Zeitung?
Sowohl als auch. Also ich persönlich glaube, dass man jetzt auch auf Nachrichten nicht komplett verzichten kann und dass das jetzt auch nicht die Lösung ist. Also es gibt auch Leute, die sagen, okay, ich lese genau ganz normal Nachrichten oder lese den Spiegel, lese die Zeit, keine Ahnung, und euch noch dazu, um das so ein bisschen auszugleichen. Aber es ist total individuell. Es gibt auch Leute, die sagen, oh, ich hatte gar keine Lust mehr auf Medien und jetzt bin ich bei euch gelandet und das tut mir irgendwie gut. Und für die ist das dann so ein Zugang. Natürlich kriegt man dadurch nicht jede aktuelle Nachricht mit. Manche wollen das aber auch nicht. Dann gibt es auch die Leute, die das irgendwie so ein bisschen missverstanden haben mit den alternativen Medien und die dann da so ein Verschwörungs-irgendwas-Magazin erwarten. Die sind da ein bisschen enttäuscht und kündigen relativ schnell wieder. Aber ich glaube, das ist eine Minderheit. Also deswegen ist es, glaube ich, ganz gemischt.
Würdest du sagen, konstruktiver Journalismus ist eine Art, Journalismus zu verstehen, und Medienhäuser, die dann Journalismus anders verstehen, sagen wir es mal der Spiegel, der sich als kritischer Journalismus sieht, wir kontrollieren die Mächtigen in der Wirtschaft und in der Politik und zeigen Missstände auf und wollen das auch aufdecken. Das ist so eine Art, wie man Journalismus verstehen kann. Und dann gibt es auch noch konstruktiven Journalismus als weitere Journalismusgattung. Oder würdest du sagen, eigentlich sollten alle Medien mehr konstruktiven Journalismus machen?
Vielleicht auch wieder beides ein bisschen. Also ich glaube trotzdem, wie gerade gesagt, dass man jetzt nicht auf Nachrichten und so weiter verzichten kann und dass es auch total wichtig ist, so Missstände aufzudecken. Aber trotzdem, wenn man jetzt einen Skandal aufdeckt, kann man ja trotzdem im nächsten Schritt fragen, okay, wie kann man sowas in Zukunft verhindern oder wie kann man es besser machen? Und ich glaube, das machen, glaube ich, auch schon viele Medien. Vielleicht nicht immer so ganz bewusst. Und ich glaube, es hilft total, sich das bewusst zu machen, wie wichtig das ist. Ist aber auch natürlich schwierig, dass, wenn man jetzt bei einem Nachrichtenmedium oder so ist, das in jeden Artikel einzubauen. Deswegen würde ich sagen, es ist beides. Es ist schon auch so eine eigene Gattung, aber es passt auch in viele andere Dimensionen irgendwie rein.
Wie würdest du denn sagen, unterscheidet sich die tägliche Arbeit bei euch in der Redaktion von anderen klassischen Redaktionen in den großen Medienhäusern?
Also, was man vielleicht sagen kann, ist, dass wir sind ja kein tagesaktuelles Medium. Also wir gucken jetzt nicht, welche Nachrichten kommen rein. Wir haben keinen Newsdesk, wie es, glaube ich, in den meisten klassischen Medienhäusern der Fall ist. Oder gucken, okay, welche Artikel kommen heute auf die Seite. Das planen wir im Voraus. Also ist vielleicht eher vergleichbar. Wir nennen uns ja auch Online-Magazin mit der Arbeit in einem Magazin. Also wir planen längerfristig. Klar, unsere Themen sind irgendwie mal latent aktuell. Manchmal haben wir auch einen aktuellen Kommentar. Aber ich glaube, diese längerfristige Planung und diese Zeit für die Recherche, wir versuchen halt selten, was so Hals über Kopf zu machen. Ich glaube, das ist schon so der Hauptunterschied.
Bei Perspective Daily habt ihr ja nur ein Abo-Modell. Also ihr habt Mitglieder, die monatlich dann bezahlen für den Content und keine Werbeerlöse. Ist ja auch nochmal ein großer Unterschied zu anderen Magazinen. Was hat das für eine Auswirkung auf eure Arbeit?
Also, für uns ist es, glaube ich, schon, also wir fühlen uns irgendwie weniger abhängig von Werbekunden. Es ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Trend. Ich bin jetzt kein Medienmanager oder so, aber das mit Online-Werbung schon immer ein bisschen schwieriger wird. Das haben wir auch im Studium thematisiert. Und deshalb haben unsere Gründer und unsere Gründerinnen von Anfang an gesagt, okay, wir wollen es anders machen. Wir wollen uns halt über unsere Mitglieder finanzieren, über Leute, die uns irgendwie unterstützen wollen. Und das war schon von Anfang an so. Also Perspective Daily ist mit einem Crowdfunding gestartet. Und genau, seitdem finanzieren wir uns quasi über Mitglieder. Und wir schreiben halt für die. Also wir schreiben für unsere Mitglieder. Und das merkt man irgendwie auch so im Austausch. Die fühlen sich uns irgendwie auch verbunden. Genau. Und was ich halt auch einen total guten Punkt finde, wir schreiben jetzt nicht über den Klimawandel und was sich da ändern muss und welche Lösungsansätze es gibt und machen dann gleichzeitig Werbung für irgendeinen Autohersteller oder eine Ölfirma oder was weiß ich nicht. Also das ist halt nicht zusammen auf einer Seite. Ich finde das manchmal so ein bisschen klar, dass es auch in anderen Redaktionen getrennt voneinander. Aber es ist ja schon manchmal ein bisschen schwierig, wenn man dann eigentlich über etwas schreibt und gleichzeitig in dem Artikel Werbung dafür macht. Ja, also davon sind wir halt frei und wir sind halt auch nicht abhängig davon, ob uns jetzt Werbekunden gut finden oder nicht.
Im konstruktiven Journalismus geht es ja darum, Lösungswege für die Probleme in der Welt zu finden. Und momentan scheint es ja so, als wenn wir schier unlösbare Probleme haben und die Probleme eigentlich immer mehr werden. Und wenn man diese Einstellung hat als Journalist oder Journalistin, dann schreibt man ja auch Artikel darüber und dann zeigt sich auch diese vielleicht, ich sag mal, pessimistische Grundhaltung in den Artikeln, die man schreibt. Wenn man sich aber ja auf die Lösungswege konzentriert, dann muss man ja auch erstmal grundsätzlich daran glauben, dass es für diese scheinbar unlösbaren großen Probleme, die wir aktuell haben, noch möglich ist, die zu lösen. Würdest du also sagen, dass konstruktive Journalisten auch immer ein bisschen Optimisten sein müssen?
Ja, vielleicht ein bisschen. Aber es geht ja auch gar nicht darum, das irgendwie schön zu reden oder so. Manchmal geht es auch einfach nur darum, etwas wieder gerade zu rücken. Weil Menschen neigen dazu, die Dinge viel schlechter zu sehen, als sie eigentlich sind. Und manchmal hilft es schon, die Fakten auf den Tisch zu legen. Also wir wollen ja auch nichts beschönigen oder so. Wir wollen halt sagen, auch schon sagen, wie es ist. Aber manchmal, also manchmal reicht das schon, etwas zu erklären und zu sagen, okay, du denkst jetzt, das ist alles total scheiße, aber eigentlich so schlimm ist es gar nicht. Oder hier, du denkst jetzt, man kann gar nichts mehr machen, aber Person XY arbeitet an einer Lösung und die ist auch vielversprechend. Also natürlich ist es meistens keine einzelne Person, aber so, um das Prinzip mal nochmal klar zu machen. Ja. Aber ja, ich glaube, wenn man jetzt grundsätzlich selber der Ansicht ist, dass alles schlecht ist und die Welt sowieso nicht mehr zu retten, dann tut man sich vielleicht auch mit dem konstruktiven Journalismus ein bisschen schwerer.
Und bei euch in der Redaktion, wer entscheidet dann am Ende, welche Artikel veröffentlicht und geschrieben werden? Ist das dann, dass die Chefredaktion das entscheidet oder da ihr auch noch so ein kleines Team seid, dass das sehr demokratisch im Prozess entschieden wird?
Das ist sehr demokratisch bei uns. Genau, wir haben unsere Redaktionskonferenz und da darf jeder ein Thema vorstellen. Wir haben auch Redaktionspraktikanten und Praktikantinnen, die dürfen auch Themen vorschlagen. Und dann wird es diskutiert, es werden Fragen gestellt, Rückfragen an den Autor, die Autorin. Und dann wird am Ende abgestimmt. Genau, also wir haben da noch so die Sonderregelung, dass alle die Augen schließen müssen, um sich von den anderen nicht beeinflussen zu lassen. Und genau, dann wird alles diskutiert und am Ende wird abgestimmt, okay, wollen wir den Artikel lesen oder nicht. Und wenn die Mehrheit dafür ist, dann wird er geschrieben und erscheint natürlich, also außer es passiert irgendwas in der Recherche und das Thema funktioniert doch nicht oder so, das kann ja auch mal vorkommen. Aber so ist in der Regel unser Prozess und dann haben wir immer so ein Team quasi aus zwei Leuten, die dann zusammen an dem Artikel arbeiten. Also wir haben, das heißt glaube ich nach wie vor Text Buddy, so eine Person, die das begleitet, dann auch redaktionell mit an dem Artikel arbeitet.
Kommen wir schon zur letzten Frage. Stell dir noch einmal vor, es ist das Jahr 2011 und du arbeitest gerade noch in der Lokalredaktion bei den Ruhrnachrichten in Dortmund als freie Mitarbeiterin.
Ja, ich war in Selm.
Selm, sorry. Okay, dann stell dir in Selm vor. Und wenn du deinem damaligen Ich aus heutiger Sicht noch einen Ratschlag mitgeben könntest, nur einen einzigen, was würdest du deinem damaligen Ich mitgeben?
Boah, das ist voll schwer. Ich glaube, ich würde einfach sagen, trau dich, weil ich schon immer so Zweifel hatte, okay, ist das jetzt das Richtige für mich? Schaffe ich das? Weil ich jetzt auch gar keine Leute in meinem Umfeld hatten, die irgendwie so in so einem eher künstlerischen Beruf arbeiten, eher alle so geregelte Jobs, sag ich mal, und da das war schon immer so eine latente Sorge und ich glaube, wenn ich da einfach mal noch mehr dran geglaubt hätte und nicht immer wieder mal gezweifelt hätte, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen leichter gewesen, so mental, sag ich mal.
Mega cool. Dann hoffen wir, dass sich jetzt mehr Leute trauen, die diesen Podcast hören, auch vielleicht das Studium Journalismus anzugehen oder den Beruf zu ergreifen, den sie wirklich machen wollen. Vielen Dank, dass du Zeit hattest für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Danke, dass ich da sein durfte. Und war jetzt meine erste Podcast-Aufnahme, aber hat mir auch auf jeden Fall Spaß gemacht.